Also meine Lieben, Glauben lernen oder was heißt werden wie ein Kind? Ich habe einen bisschen größeren Teil als Wiederholung, einfach weil ich meine Folien vom letzten Mal so großartig fand. vor allem, weil das fundamental ist, glaube ich. Ich versuche die nächsten Male, ich weiß nicht wie oft, immer wieder neu zu sagen, was bedeutet es eigentlich, dass wir in den Glauben hineinfinden. Das ist so fundamental für unser ganzes Leben, dass wir uns das immer wieder mal auf verschiedene Arten verdeutlichen müssen. Und das ist eine Art, wie man das verdeutlichen kann. Ich habe beim letzten Mal schon angefangen und gesagt, das gängige Bild von dem, was wir in unseren Breiten über Glauben denken, ist in der Regel nicht das, was Jesus gemeint hat, was der Mensch finden soll, wenn er in den Glauben findet oder wenn er zu ihm findet. Meistens ist das, was wir gängigerweise über Glauben denken, auch in so kirchlichen Breiten, wo wir uns bewegen, meistens ist es eher Pharisäismus, also das, was Jesus eigentlich anprangert bei den Pharisäern, oder auch zum Beispiel Pelagianismus. Pelagianismus, das kommt von Pelagius, das war ein Mann, der im 4., 5. Jahrhundert gelebt hat und mit Augustinus, dem großen Kirchenvater, intensive Auseinandersetzungen gehabt hat. Der Pelagius war der Meinung, Jesus ist ein wunderbares Beispiel und wenn ich mich anstreng und ihm folge, dann werde ich gerettet. Wahrscheinlich denkt ihr, so ist doch, oder? Oder viele denken das. Wenn ich mich anstrenge und Jesus Beispiel nachahme, dann werde ich gerettet. Aber meine Lieben, die Kirche hat immer gesagt, so ist es nicht. Retter ist Jesus und der Weg ist die Erfahrung von neuer Beziehungsqualität mit ihm. Deswegen noch einmal, also das ist die Schriftstelle, über die ich heute spreche und auch die nächsten Male spreche, zur Wiederholung. Ich habe beim letzten Mal diese schöne Grafik hier gehabt. Jetzt kann ich hier endlich auch mal das Ding da benutzen. Ryan, jetzt geht das nicht hier. Doch hier. Also das war so die Beschreibung eines Lebens von einem Menschen, der so heranwächst, und meine These war, irgendwas ist im Leben eines Menschen immer gerade das Wichtigste, und das, was ihm das Wichtigste ist, worauf er am meisten Wert legt, das nimmt die zentrale Stellung ein, und alles andere, was im Leben auch noch wichtig ist, um das herum gruppieren sich die anderen Dinge. Also, da habe ich jetzt jemanden, dem sein Beruf, sein berufliches Fortkommen am wichtigsten ist. Deswegen muss er alle anderen irgendwie hierarchisch darum gruppieren, aber meistens ist ein Ding irgendwie das Wichtigste. Ja? Mein Ziel im Leben ist, ich will Karriere machen und ich will endlich Vorstand der Deutschen Bank werden oder irgend sowas. Ja? Das heißt, wenn das mein Herzensanliegen ist, dann ordne ich alle anderen Dinge in meinem Leben, die auch noch wichtig sind, dem ein und unter. Meine Familie, meine Hobbys, meine Freundschaften, all sowas. Ne? Und die Frage ist dann, wenn ich dann auch zwar unbedingt der Vorstand von der Deutschen Bank werden will, aber dann auch noch ein bisschen religiös bin, wo kommt es dann vor? Kommt es zum Beispiel davor, irgendwo eingeordnet, als religiöses Zusatzattribut für mein Leben? Oder kommt es vielleicht sogar tiefer vor? Ich bin jetzt jemand, dem das Thema Familie am allerwichtigsten ist und irgendwie gehört der Glaube da auch noch ganz intensiv mit rein. Und das ist schon relativ, sagen wir mal, nah dran an dem, was ich meine, aber ich habe euch dann diese Folie gezeigt, die irgendwie das ganze Leben nach unten öffnet. Und ich habe hier Christus als den Logos bezeichnet, weil Logos heißt Sinn. Was ist der tiefste Sinn von meinem Leben? Ist der tiefste Sinn meine Familiengründung? Oder ist der tiefste Sinn, dass ich aus dem Glauben an Christus zu leben versuche? Warum ist es so wichtig? Wieso sagst du das, dass das so wichtig ist? Hast du das erfunden? Nee, im Evangelium steht, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und im Evangelium steht auch, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und im Evangelium steht auch, müht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu kommen. Und im Evangelium steht auch, wer mein Kreuz nicht auf sich mitnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass in der Antike das Kreuz auf sich nehmen bedeutet hat, zu seiner Hinrichtung gehen. Wer die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, ist meiner nicht würdig. Geh, lass die Toten begraben, du aber folge mir nach. Ja, Jesus ist, wenn man ihm begegnet, richtig wuchtig. Also er war kein Langweiler. Ja? Und er war auch nicht einfach nur nett. Er war auch nett. Aber er war die herausforderndste Persönlichkeit, die je über diese Erde gelaufen ist. Ja? Und hat quasi gesagt, alles, buchstäblich alles, hängt von mir ab. Der Sinn der Weltgeschichte hängt von mir ab. Der Sinn deines Lebens hängt von mir ab. Die Frage ist, welche Beziehung hast du zu ihm? Das ist die entscheidende Frage unseres Lebens, wenn das, was wir glauben, stimmt. Und da geht es nicht einfach nur darum, ja, irgendwie, ich gehe auch noch in die Kirche. Sondern wenn wir das, was in der Kirche passiert, ernst nehmen, dann ist es im Grunde so ein Modell. Und der Paulus, oder wir haben beim letzten Mal gehört, im Johannesevangelium steht, dass es ein Leben aus dem Geist gibt und ein Leben aus dem Fleisch gibt. Also solange das so bleibt, das Modell, und Jesus oder der Glaube oder irgendwie da noch vorkommt, ist es etwas, was Fleisch genannt wird. Warum? Nicht, weil Fleisch irgendwas jetzt automatisch mit deinem Körper zu tun hat, sondern Fleisch ist eher etwas, eine Situation in der Welt. Ich als Mensch will im Grunde entweder mit Gott nichts zu tun haben oder so mit ihm zu tun haben, dass ich ihn verfüge und nicht er über mich verfügt. Wenn ich über ihn verfüge, wisst ihr, was es dann ist? Ein Götze. Wenn ich über Gott verfüge, ist es ein Götze. Wenn er über mich verfügen darf und ich das lerne, ist er Gott. Okay? Also deswegen, Fleisch ist diese Dimension. Warum? Weil da mein Ego regiert und über das alles, was mir wichtig ist, die Dinge einsortiert. Da sitzt im Grunde auf dem inneren Thron meiner Seele, auf dem eigentlich Gott Platz hat und eigentlich dorthin gehört. Wo steht das, dass er auf den inneren Thron meiner Seele hingehört? Das steht in der Antwort auf die Frage im Evangelium, was das wichtigste Gebot überhaupt ist. Was ist das wichtigste Gebot? Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Sagt Jesus, sag auch nicht ich. Wenn er auf dem inneren Thron sitzt, dann sieht das Bild so aus und dann ist das Ego gewissermaßen da ein- und untergeordnet. Okay? Und jetzt ist meine Frage, wie finden wir, und das ist ganz wichtig, wie finden wir nach und nach in dieses Geschehen hinein? Ich habe noch zwei Zitate, ein schönes, das ist mir untergekommen, weil ich nächste Woche über das reden muss. Adolf Kolping sagt, auf dem Glauben ruht das Leben. Adolf Kolping, großer Sozialheiliger des letzten Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts. Und ein ganz schönes Wort, das habe ich vielleicht hier auch schon mal gebracht, weiß ich nicht, Pater Delp, den die Nazis umgebracht haben in Berlin. Pater Delp hat gesagt, ein Leben ist verloren, wenn es nicht in eine innere Haltung, eine Leidenschaft, ein inneres Wort zusammengefasst ist. Logos heißt Sinn, aber in der Einheitsübersetzung steht es auch mit Wort übersetzt. Jesus ist das Wort Gottes. Der Mensch muss unter einem geheimen Imperativ stehen, also irgendwie das, was innerlich dein Leben ausmacht, befiehlt ihm, es steuert gewissermaßen und all seine Handlungen bestimmt. Nur ein so geprägter Mensch wird Mensch sein, jeder andere wird Dutzendware, sagt Pater Delp in der Zeit, kurz bevor er von den Nazis umgebracht worden ist. Wichtig eben nochmal, diese neue Geburt als Bekehrung, also Jesus sagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, haben wir beim letzten Mal gehabt, ist beides. Ist auf der einen Seite punktuelles Ereignis. Irgendwann entscheidest du dich, okay Jesus, ich will dir nachfolgen. Oder du bist getauft worden, auch schon ein punktuelles Ereignis, weil die Taufe kann man nicht mehr abkratzen. Aber die Frage ist, entscheiden wir uns für unsere Taufe? Wollen wir im Geheimnis der Taufe leben? Und es ist einerseits auch punktuelles Ereignis, so wie du, wenn du jemanden heiraten möchtest, irgendwann mal sagst, okay, jetzt ist soweit, mir zwei für immer. Entscheidung. Und natürlich ist es auch etwas Prozesshaftes, weil auch zum Beispiel eine Ehe jeden Tag irgendwie neu eingeholt werden muss. In dieser Entscheidung wächst man, geht man, wächst man zusammen. Ja? Also wenn du denkst, um Gottes Willen, bei mir ist das Bild nicht so, dass der Logos da unten steht und alles andere da aufruht, herzlich willkommen, bei den wenigsten ist es so. Ja? Aber ich hoffe, wir haben Sehnsucht danach, dass es bei uns so wird. Dass der Herr immer mehr der tragende Grund unseres Lebens wird. Es ist also ein lebenslanges Hineinwachsen, ein lebenslanges Sterben ins Leben mit Rückschlägen, Neuanfangen, kleinen, großen Niederlagen und Siegen. Wenn da Sterben ins Leben steht, dann deswegen, weil irgendwie was von diesem Ego sterben muss. Paulus sagt, ihr seid mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Aber jetzt lebt nicht mehr ich, sondern er lebt in mir. Okay? Jetzt. Kind sein. Ich wollte euch jetzt versuchen zu zeigen, wie zeigt sich eigentlich bei Jesus, dass er Kind des Vaters ist und was hat es mit unserem Lernen von Kindsein zu tun. Zunächst einmal, um den Sohn Gottes als Sohn zu erkennen, ist es nötig, selber zu werden wie ein Kind. Warum? Na, wir glauben, um sich zu erkennen, braucht es etwas vom Selben. Wie mache ich das deutlich? Naja, vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, irgendjemand ist aus eurer Familie irgendwie schwer krank geworden. Eine seltene Krankheit. Und er hat niemanden, der ihn versteht. Und auf einmal merkt er, dass es in der Stadt XY eine Selbsthilfegruppe gibt von Leuten, die auch sowas erlebt haben. Und er geht dorthin und merkt plötzlich, endlich sind da Leute, die nachvollziehen können, wie es mir geht. Anonyme Alkoholiker, trauernde Eltern, Menschen, die von einer seltenen Krankheit betroffen sind. Ja? Die sind in ihrem normalen Umfeld und denken sich, keiner kapiert, wie es mir geht. Auf einmal gehen sie wohin, wo andere sind, denen es auch so geht, und sie fühlen sich aufgehoben und verstanden. Ja? Ich liebe das französische Wort für Erkenntnis, das heißt nämlich Connaissance, und das heißt, das kann man übersetzen mit Con ist dieses Mitkum und Naissance ist Geburt. Vielleicht kennt ihr das Wort Renaissance, das ist praktisch die Wiedergeburt der Antike. Ja, die antike Kultur. Aber Erkenntnis, Französisch, ist Connaissance, also irgendwie Mitgeburt. Ich habe schon mal gesagt, wenn jemand wirklich von innen her was erkennt, dann geht das, was er erkennt, in ihm auf. Dann wird es in bestimmter Hinsicht auch in ihm geboren. Das ist was anderes als, ich sammle Daten und speichere die auf meiner Festplatte ab und spuck sie wieder aus. Wirklich, wir sagen das auch, mir ist was aufgegangen im Deutschen. Das heißt, irgendwas war da schon da und auf einmal habe ich es verstanden. Oder ich habe den Menschen verstanden. Ja? Habt ihr die Erfahrung bestimmt alle schon mal machen dürfen, nehme ich an, dass ihr gefühlt habt, dass euch jemand wirklich verstanden und deswegen erkannt hat? Das ist wie ein bisschen Mitgeburt im Anderen. Ja? Jetzt, mir ist es immer so ganz schön, wenn man kleine Kinder beobachtet, die irgendwo sich im Sandkasten treffen, die sind ganz schnell und ganz selbstverständlich fremd. Ja, oder manchmal raufen sie, aber man hat das Gefühl, die wissen umeinander. Wisst ihr, warum das so ist? Ich glaube, weil Kinder viel mehr quasi ausgestreut, nicht nur ein Kind, ich bin ein Kind und trete in Beziehung, sondern Kinder sind Beziehung. Immer. Und Kinder sind irgendwie da und da sind jetzt auch andere Kinder und die wissen sofort um das Kind. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, meine Schwester war in England für ein Jahr mit ihrer Familie, hatte damals zwei kleine Kinder, inzwischen sind sie erwachsen, die waren 3 und 4 oder 2 und 3, ganz klar jedenfalls. Und die sind in einen englischen Kindergarten gegangen und dann, jetzt haben wir vor kurzem Videos gesehen von denen, wie cool die Englisch gesprochen haben. Also, und zwar völlig selbstverständlich, die waren also einfach da. Und zuerst war die Kathi, die ist ein bisschen älter als der David, also der David ist kleiner, und die Kathi ist da in den Kindergarten gegangen, er noch nicht. Und sie hat da mit den Kindern gespielt, mit den anderen, völlig selbstverständlich und so lustig auf dem Video, gell, die sprechen einen Nord-Londoner Akzent, wie kein Deutscher das jemals lernen kann. So lustig. Und Kathi kommt heim und spielt auf einmal mit David, dem Zweijährigen, auf Englisch. Und so hat er plötzlich von ihr Englisch gelernt. Also interessant ist, dass die Kinder das Englisch danach vergessen haben. Die waren dann ein Jahr dort und dann, weiß ich was, in der Schule, wo sie sich erinnern sollten, war nichts mehr da. Ja. Aber warum sage ich das? Naja, weil Sprache Ausdruck von Beziehung ist und weil Kinder Beziehung sind und nicht erst werden müssen. Ja. So wie wir sind erwachsen, wir sind ein Individuum und treten in Beziehung. Und meistens funktioniert es nicht. Oder manchmal funktioniert es. Oder, ja. Also, ich habe hier geschrieben, gibt es nicht unter uns Erwachsenen viel häufiger Missverstehen, weil die Wahl unserer eigenen Wichtigkeiten und Maßstäbe und wie wir das jetzt alles organisieren und machen könnten, so unterschiedlich ist. Das ist bei Kindern überhaupt nicht unterschiedlich, weil ein Kind weiß, in welcher Situation es ist. Ich bin bei Papa oder bei Mama daheim und das ist eben meine Hauptbeziehung und dann trete ich raus und bin mit allem anderen in Beziehung. Vor allem mit anderen Kindern. Okay, also deswegen, meine Lieben, ist es, glaube ich, wichtig, Jesus zu verstehen, wie er Kind ist. Wie er Kind des Vaters ist. Na, darüber rede ich nachher. Die Jünger fragen, sehr irdisch in dieser Stelle, wer ist im Himmelreich der Größte? Ja, das ist ein typisch menschlicher Maßstab. Und wir wissen ja auch die eine Stelle, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, einmal gibt es sogar die Stelle, da schicken Jakobus und Johannes die Mama vor und die Mama soll jetzt mit Jesus aushandeln, wenn sie in sein Reich kommen, dass meine Jungs links und rechts neben dem Chef sitzen. Ja, er auf dem Thron und links und rechts der Herr Ministerpräsident und der Herr Außenminister, meine Jungs. Ja, das soll also die Mama für die Jungs aushandeln. Und das ist ein bisschen so ähnlich. Und Jesus sagt, hey, Freunde, wisst ihr eigentlich, also in der einen Stelle, wo die Mama kommt, und dann, wisst ihr eigentlich, um was ihr bittet? Also, jetzt bin ich schon so lange mit euch unterwegs, versteht ihr null? Und dann kommt er, dann bringt er in der Situation, wo die Jünger fragen, wer ist denn eigentlich der Größte, bringt er ein Kind daher und sagt, also, das ist der Maßstab. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Zunächst einmal noch gesagt, die Neigung, sich in dieser Welt beständig zu vergleichen nach den Maßstäben dieser Welt, unterläuft die Sehnsucht Gottes, uns jeweils als einzigartig zu lieben. Gott hat dich unvergleichlich gemacht und einzigartig. Und er will nicht, dass du nachher sagst, ich habe mich wahnsinnig angestrengt, damit ich so werde wie der oder wie die. Gott will, dass du bist, wer du bist und immer mehr wirst. Er hat dich einzigartig gemacht. Und den Vergleich des Dings hat der Teufel gesehen. Sich immer nur zu vergleichen im Sinn von, hoffentlich bin ich wie der andere, genauso schön, genauso gescheit, genauso reich, genauso toll, das hat der Teufel gesehen. Werde, der du bist und du sein kannst. Und du bist unvergleichlich. Ja? Wichtig, wichtiger Punkt. Wer ist im Himmelreich der Größte? Sehr menschliche, sehr irdische Frage. Jesus zeigt uns das Kind, und deswegen habe ich dieses Kapitel der Aufblick genannt. Das Kind schaut auf, es erwartet in gewisser Hinsicht alles von oben, von den Großen. Das kleine Kind erwartet alles von oben. Es empfängt selbstverständlich, es verdankt seine ganze Existenz denen, die um sich sorgen, sich Sorgen machen um das Kind. Und jetzt, wo sieht man das bei Jesus? Im Grunde in allem. Ich bringe euch jetzt ein paar Zitate erst einmal, wie er selber aufschaut, immer wieder, wo er die Brote vermehrt. Er blickt zum Himmel auf, spricht den Lobpreis und gibt sie den Jüngern. Bricht die Brote und gibt sie den Jüngern. Bei der Szene, wo er den Lazarus aus dem Grab ruft, da nahmen sie den Stein vom Grab weg. Jesus erhebt seine Augen, spricht, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. War aber noch gar nicht draußen. Jesus weiß schon, dass der Vater ihn erhört. Jesus in seinen Abschiedsreden, im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, erhebt er seine Augen zum Himmel und spricht, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn. Jesus lebt gewissermaßen vom inneren Aufblick. Und er ist in dem Ganzen selber ein Empfangender, immerfort, in seiner Lehre. Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der sie mir gegeben hat. Meine Lehre ist vom Vater, meine Worte, seine Werke. Ich tue die Werke, die mir der Vater gegeben hat und die er mir zeigt. Jesus sagt im Johannesevangelium, ich kann nichts aus mir selber tun. Ich tue das, was der Vater mir zeigt und gibt. Sogar, als seine Ehre auch, ich meine, sogar seine Jünger, kommt gleich ein Zitat, wenn ich mich selbst ehre, ist meine Ehre nichts, mein Vater ist es, der mich ehrt. Seine Würde, seine Ehre empfängt er vom Vater. Meine Lieben, wir haben unsere Würde, weil wir Kinder Gottes sind. Einzigartigkeit, weil wir Kinder Gottes sind. Wir haben sie nicht von uns gegenseitig. Und wenn ihr durch gegenseitige Anerkennung erfahren dürft, dass ihr Würde habt, wunderbar. Aber ursprünglich hat jeder Mensch seine Würde von Gott. Also Jesus hat seine eigene Ehre, empfängt er vom Vater. Und jetzt, und das ist vielleicht sogar interessant, wisst ihr, wir glauben immer oder wir sagen auch immer, und das ist ja nicht völlig verkehrt, Jesus hat uns berufen. Aber im Johannesevangelium steht sogar sowas. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Sogar die Jünger, sogar die Menschen, die er ruft, sind ihm auch nochmal vom Vater gegeben. Der Vater ist der gewissermaßen beständig, immerfort das Leben Jesu begleitet. Und jetzt haltet euch fest, das ist noch was anderes. Göttliche Vollmacht, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, aber jetzt kommt noch ein, die Macht des Pilatus über ihn. Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Selbst das, was Pilatus an Jesus tut, nämlich ihn verurteilen zum Tod, ist noch mal etwas, was er in gewisser Hinsicht aus der Hand des Vaters empfängt. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Jesus lebt in jeder Situation aus der Gegenwart des Vaters. Er ist in jeder Situation Kind des Vaters. Der Weg der Kindschaft in die Kindschaft ist der Weg des Aufblicks. Wir dürfen in jeder Situation unseres Lebens aus der Gegenwart des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes leben, in uns und über uns. Und jetzt ein schönes Zitat aus dem Johannesevangelium. Wenn wir uns fragen, wie finden wir da hinein in die Gegenwart des Vaters, dann sagt uns Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen und in ihm wohnen. Also, unsere Sehnsucht, Jesus tiefer kennenzulernen, mit ihm mehr in Beziehung zu sein, führt dazu, dass der lebendige Gott in uns wohnt und wir in die Form der Kindschaft hineinfinden, die Lebensform der Kindschaft. Also das ist auch ein Versuch zu sagen, was es bedeutet, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Also ohne mich kommt niemand zum Vater, sagt er. Ja? Wenn ihr zum Beispiel die Erfahrung macht, ihr wollt in eine andere Familie hineinkommen, eine Familie ist ein Beziehungsgeflecht. In ein Beziehungsgeflecht kommt man durch die Beziehung zu einer bestimmten Person hinein. Ja. Ihr lernt eine Person kennen und lernt verstehen von innen her, wer die ist, lernt sie lieben, lernt vertrauen und werdet so mit hineingenommen in deren Beziehungsgemeinschaft. Wenn ihr euch fragt, wie ist der Weg zum Vater und wer ist der Weg zum Vater? Der Herr. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater und ich werden kommen und bei ihm wohnen. Das ist der Weg und das heißt auch verstehen, lernen, wie Jesus Kind des Vaters ist und in dieselbe Beziehung hineinfinden, wie Jesus Kind des Vaters ist. Okay? Also die Liebe zu Jesus ist Voraussetzung für das Leben unter dem Blick in der Gegenwart des Vaters.